Vater, ich danke dir jetzt für diese kraftvolle Botschaft, für diese Osterbotschaft, die du mir so aufs Herz gelegt hast und von der ich mir wünsche, dass sie jeder auch so empfangen kann. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du sprichst und dass wir das mit unseren Herzen empfangen können. Amen. Bin ich denn an, oder? Ja? Römer 8, 1 bis 4. Diese vier Verse, da würde ich gerne jetzt oder möchte ich gerne drüber sprechen. Da geht es um die Freiheit, die uns Jesus erworben hat. Da geht es darum, was Jesus wirklich am Kreuz uns geschenkt hat. Und es ist halt so, dass die Bibelunterteilungen, die Kapitel hinterher eingefügt worden sind. Aber manchmal, finde ich, passen sie gar nicht so richtig zum Kontext oder zu dem eigentlichen Text. Und hier ist, bevor wir bei Römer 8, 1 anfangen, müssen wir kurz auf Kapitel 7 eingehen. Und da, Paulus hat ja das geschrieben, hat ja diesen Brief geschrieben. Und Paulus sagt, ach, ich kämpfe gegen meine sündhafte Natur und ich komme nicht dagegen an. Ich will das Gute tun, aber ich schaffe es nicht. Und ich will das Böse nicht tun. Und was mache ich? Ich tue das Böse. Ich will, aber ich krieg's nicht hin. Meine sündhafte Natur ist so stark. Und ach, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ihr kennt den Satz, ne? Und viele Christen nehmen das auch, nicht wir, aber manche andere und sagen, ja, so ist es halt. Ne? Ich bemühe mich zwar, aber es klappt halt nicht. Ich bin halt irgendwie, ja, Paulus sagt das ja selber, ne? Das Gute, was ich will, das kann ich nicht tun und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Aber dann geht es halt weiter. Dann geht es weiter in Römer 8 und da wird der Sieg beschrieben, den Jesus am Kreuz für uns errungen hat. Da wird beschrieben, was wirklich geschehen ist und wie wir jetzt stehen. Und ich habe die Passion Translation genommen und habe da halt die Texte übersetzt, weil die es einfach nochmal klarer oder herzlicher oder nochmal tiefer ausdrückt. Und zwar heißt es dann, Luther sagt, so gibt es nun keine Verdammnis. Aber die Passion Translation, die drückt das so aus, so now the case is closed. Der Fall ist geschlossen. Der Fall ist geschlossen. Und das bezieht sich auf einen Gerichtsprozess. Da sagt der Richter zum Schluss, nachdem die Anhörung war, nachdem der Verteidiger, nachdem der Ankläger, was weiß ich, gesprochen hat, nachdem alles erörtert worden ist, der Fall ist geschlossen. Und er klopft mit seinem Richterhammer auf den Richtertisch. Der Fall ist geschlossen, das heißt, es ist beendet, es ist Schluss. Und da kann jetzt keine Anklage mehr kommen, da kann jetzt keine weitere Anklage kommen, nichts Neues, sondern es ist vorbei. Und da heißt es in Vers 1, so nun ist der Fall geschlossen. Es gibt keine anklagende Stimme der Verurteilung gegen diejenigen, die in Lebensgemeinschaft mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden sind. Der Fall ist geschlossen, beendet. Jeder nimmt seine Sachen bei diesem Gerichtsprozess und geht nach Hause. Brauchst keinen Juristen mehr, brauchst keinen mehr, der dich verteidigt, brauchst keine Beweise mehr vorlegen. Endgültiges Urteil, der Fall ist geschlossen. Und dann geht es weiter. Nee, wir sind noch bei eins. Noch aber eins. Und dann ist die Frage, worüber spricht denn Jesus jetzt eigentlich? Was ist denn da jetzt geschlossen? Was ist denn da jetzt beendet worden? Und da nimmt Jesus Bezug auf unsere sündige Natur. Und da sagt er, der Fall ist geschlossen. Das, was in Römer 7 so, ich kann nicht und meine sündhafte Natur verleitet mich dazu und dazu. Dazu sagt Jesus, dieser Fall ist geschlossen, das ist beendet. Du kannst wirklich ganz viele Beweise haben, dass du gesündigt hast, dass du es verkehrt gemacht hast, dass du es versemmelt hast. Aber Jesus sagt, der Fall ist geschlossen. Der Fall ist geschlossen. Du bist jetzt kein Sünder mehr. Du bist kein Sünder mehr. Und da kannst du vom Teufel auch angeklagt werden. Mensch, das hast du wieder verkehrt gemacht und da warst du eigentlich wieder lieblos. Aber Jesus sagt, der Fall ist geschlossen. Du bist kein Sünder mehr. Keine anklagende Stimme mehr. Und du brauchst da auch nicht zuhören. Du brauchst diese anklagende Stimme, die immer mal kommt. Was habe ich denn da jetzt gemacht und so. Du brauchst dir nicht mehr zuhören. Du bist kein Sünder mehr. Du bist freigesetzt. Egal was passiert, wenn du vor Gott stehst, wird Gott den Fall nicht wieder eröffnen. Die Gerichtsverhandlung wird nicht wieder eröffnet werden. Und Jesus hat mit dieser sündhaften Natur aufgeräumt. Und die Sünde ist ein Teil der Vergangenheit. Wie heißt es da? Genau. Wobei die Sache ist natürlich, Sünde ist kein gutes Ding. Wir wollen gar nicht sündigen. Es ist nicht so, dass jetzt Jesus sagt, ach Sünde, na mach doch gar nichts. Nein, die Sünde ist kein gutes Ding. Und wenn wir sündigen, verletzen wir uns selber auch. Wir verletzen andere und es ist nicht gut. Es tut uns selber nicht gut. Und ich glaube, auch kein Christ möchte bewusst sündigen und suhlt sich irgendwie in der Sünde. Das tut kein Mensch. Kein Christ, weil wir einfach Jesus in unserem Herzen haben. Aber Jesus sagt wirklich, es gibt keine anklagende Stimme der Verurteilung für die, die in Lebensgemeinschaft mit Jesus sind. Jesus hat wirklich den Fall geschlossen. Er hat es vollbracht. Und wirksam wird das Ganze durch unseren Glauben an Jesus, indem wir mit Jesus zusammenleben. Indem wir auf Jesus vertrauen, wird das Ganze wirksam. Und jetzt nehmen wir den zweiten Vers. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, das durch die Salbung Jesu fließt, hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Da steht's. Und ihr seht, das Gesetz in der Passion Translation in Anführungsstriche gesetzt ist. Da ist nämlich mit diesem Gesetz nicht die 632 Regeln und Gebote der Bibel gemeint, sondern wir wissen, dass manchmal ein Wort im Urtext unterschiedliche Bedeutung haben kann. Haben wir im Deutschen auch. Wir haben zum Beispiel, dass das Gesetz sagt, dass wir in geschlossenen Ortschaften nur 50 Stundenkilometer fahren dürfen. Das ist eine Regel, die ist aufgesetzt worden. Wir sagen, das ist Gesetz, aber hat gar nichts mit Gesetz der Bibel oder so zu tun. Oder es gibt das Gesetz der Schwerkraft. Ne, wenn ich ein Glas nehme, hab einen Steinfußboden, lass es fallen, geht's kaputt. Es gibt dieses Gesetz der Schwerkraft. Und das bedeutet, dass es da eine treibende Kraft gibt, die dem Universum zugewiesen ist. Gesetz der Schwerkraft. Eine treibende Kraft, die dem Universum zugewiesen ist. Und so ist das Wort Gesetz hier auch zu verstehen. Es ist eine treibende Kraft, die eingesetzt wurde. Es ist ein Gesetz des Geistes. Es ist eine treibende Kraft, die hinter dem geistlichen Leben steht. Und durch diese treibende Kraft ist unsere sündhafte Natur zerstört worden. Ihr kennt 2. Korinther 5, Vers 17, wir hatten das vorhin auch schon. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden für die, die in Christus sind. Und dann fiel mir das Beispiel ein, was wir bei EE hatten. Evangelisation explosiv. Da hatten wir das mit dem Kapitän und dem Schiff. Manche erinnern sich. Also die Geschichte ist, also Evangelisation explosiv ist einfach ein Tool, womit wir auf der Straße Menschen die biblischen Wahrheiten erklären können und sie auch zu Jesus führen können. Und da geht es darum, was Jesus am Kreuz getan hat. Die Geschichte geht so, dass gesagt wird, ein Kapitän vor einiger Zeit hatte eine lange Reise vor, hatte einen großen Auftrag und hat gesagt, ich will meine Mutter noch mal mitnehmen. Ich will meine Mutter mitnehmen, ich will mir noch mal was Gutes tun, sie ist alt, wer weiß, ob sie noch mal mitfahren kann. Und er nimmt sie mit, das Schiff ist beladen, Proviant genau abgezählt für die vielen Tage, die sie unterwegs sind. Und nach ein paar Tagen kommt der Schiffskoch und sagt, Kapitän, wir haben ein Problem. Da gibt es jemand, der stiehlt Proviant. Und das ist natürlich sehr heikel auf einem Schiff. Und der Kapitän sagt, wenn das nochmal passiert, diese Person, wenn sie geschnappt wird, wird ausgepeitscht. Und ihr wisst wahrscheinlich, wer es dann war. Nach ein paar Tagen kommt der Schiffskoch wieder. Kapitän, es ist wieder was geklaut worden. Es ist deine Mutter. Der Täter ist deine Mutter. Und nun hatte der Kapitän natürlich ein Problem. Er wollte seiner Mutter diese Bestrafung nicht antun, weil er wusste, sie überlebt es nicht. Aber er hatte das nun angeordnet. Und um seine Autorität nicht zu untergraben, musste er es eigentlich auch ausführen. Und dann hatte er eine schlaflose Nacht. Und am nächsten Morgen, okay, die Mutter wurde an dem Schiffsmast gefesselt Und er hat auch jemanden ausgesucht, der diese Schläge, die Peitschenhiebe austeilt. Und kurz bevor es losging, springt der Kapitän vor seine Mutter, stellt sich schützend vor sie und fängt die ganzen Schläge ab. Und das hat Jesus getan für uns. Er hat die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen. Aber irgendwie habe ich gedacht, so ein bisschen hinkt es, weil das ist eine aktuelle Sünde und das ist richtig und so. Aber Jesus hat unsere vergangene Sünde, er hat unsere gegenwärtige Sünde und er hat die zukünftige Sünde ans Kreuz getragen. Vor 2000 Jahren, als es uns noch gar nicht gab, hat er schon die komplette Sünde ans Kreuz getragen. Haben wir das schon in diesem Vers? Nee, das kommt dann erst im nächsten, aber wir bleiben doch bei dem. Wo bin ich denn? Mal gucken. Und so sind wir eigentlich wirklich von dieser sündhaften Natur, von dem, was in uns drin lebt und uns zur Sünde verführen will, davon sind wir befreit. Wir sind neu geschaffen in Jesus. Die Sünde kann immer noch von außen anklopfen und wir kommen immer wieder in Versuchungen, aber wir werden nicht von der Sünde überwältigt, weil da diese treibende Kraft des Geistes in uns ist, die Kraft des Lebens, und die führt uns siegreich dadurch, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir da auf Jesus wirklich bauen. Was wir brauchen, um sieghaft zu sein, in diesen Versuchungen, die da auch kommen, dass wir uns auf Jesus fokussieren. Dass wir uns auf Jesus fokussieren und seinen Sieg wirklich vor Augen haben und uns auf seinen Sieg stellen. Wir haben das sehr oft, dass wir gucken, oh, diese Verhaltensweise, die will ich jetzt nicht. Und dann gucken wir drauf und sagen, oh, das will ich jetzt nicht. Und ich suche mir eine Strategie und ich überlege und ich kämpfe und ich streng mich an. Aber eigentlich sollen wir auf Jesus schauen. Auf sein vollbrachtes Werk, auf die Kraft, die von ihm fließt. Und durch diese Kraft werden wir freigesetzt. Nicht durch unsere eigenen Versuche, unsere Anstrengungen, sondern durch die Kraft, die durch Jesus fließt im Heiligen Geist. Und so können wir sagen, wenn da so eine Versuchung kommt, kommt Jesus, du und das Kreuz, ihr habt den Fall geschlossen. Oder dadurch wurde der Fall geschlossen. Und diese treibende Kraft der Sünde ist, damit habe ich abgeschlossen oder hast du abgeschlossen und ich stelle mich da drauf. Und deswegen wird die Sünde und die Kraft des Todes mein Leben nicht mehr dominieren. Vielen Dank dafür. Lass uns wirklich lernen, wenn da was kommt, und es kommt immer wieder. Und wenn es die kleinen Ärgernisse am Tag sind, zu sagen, Jesus, ich danke dir so sehr, denn genau dort am Kreuz hast du den Fall abgeschlossen. Ich muss nicht mehr von einer einzigen Gewohnheit kontrolliert werden. Einfach auf das Kreuz schauen, fixiere dich auf das Kreuz. Und dann hat diese Versuchung oder die Versuchung zu sündigen nicht mehr diese Lebenskraft, sondern wir haben die Lebenskraft des Geistes. Denn Jesus hat diese sündhafte Natur am Kreuz zerstört. Und es hängt wirklich davon ab, ob wir es glauben, ob wir uns darauf stellen, ob wir das ergreifen, ob wir das nehmen oder nicht, wie wir dazu stehen. Denn unser falscher Glaube, du schaffst es nie, du bist ein Sünder, der verstärkt die Sünde in unserem Leben. Dadurch kriegen wir niemals einen Sieg, sondern nur durch Jesus. Jetzt kommen wir zum Vers 3. Denn Gott hat erreicht, was das Gesetz niemals erreichen konnte, weil das Gesetz durch die Schwäche der menschlichen Natur begrenzt war. Jedoch sandte Gott uns seinen Sohn in menschlicher Form, um sich mit der menschlichen Schwäche zu identifizieren. Gekleidet in Menschlichkeit gab Gottes Sohn seinen Körper als Sündopfer, sodass Gott ein und für allemal die Schuld und die Macht der Sünde verurteilen konnte. Also wir wissen das, haben wir schon oft gehört, dass wir als Menschen, nimm den ersten Teil nochmal, dass wir selber das Gesetz nicht halten können, das Volk Israel konnte es nicht, wir konnten es nicht, und dass das Gesetz einfach nur ein Zuchtmeister war, um uns zu zeigen, wir sind erlösungsbedürftig und wir brauchen Jesus. Unsere eigenen Anstrengungen, unsere eigenen Bemühungen, ob das nur Fasten oder ob das ganz viel Beten oder Bibellesen ist, all das reicht nicht aus, um so vollkommen zu leben, wie wir das sollen. In Matthäus 5, 48 sagt Jesus, Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber wir sind zu schwach dazu, oder das heißt, die menschliche Natur ist zu schwach dazu, das Gesetz zu erfüllen. Und so hat Gott uns das geschenkt, was niemand von uns selber sich erwerben konnte. Und dann heißt es weiter, dass Gott Jesus in menschlicher Form sandte und in menschlicher Schwäche. Und er konnte sich mit unserer menschlichen Schwäche absolut identifizieren. Und er wurde versucht, wie wir auch, in allen Bereichen, auf dass er uns auch wirklich versteht. Er kam nicht in göttlicher Stärke, sondern er kam als Mensch, ganz menschlich auf die Erde. Und er hatte Versuchungen in allen Bereichen. Verrat, Einsamkeit, Ablehnung. Wie reagiert er darauf? Da ist man ja versucht, oft sehr menschlich zu reagieren, aber er hat so reagiert, wie es Gott wohlgefällig war. Er wurde in sexueller Hinsicht versucht. Er wurde versucht zu lügen. Er wurde versucht zu stehlen oder selbstsüchtig zu sein. Er wurde versucht wie jeder von uns. Und er war nicht nur ein Mensch, sondern Gott schickte ihn in menschlicher Schwachheit, in menschlicher Form, um sich mit der menschlichen, mach mal weiter, Schwäche zu identifizieren. Er kam auch nicht als starker Mensch, er kam als schwacher Mensch, um sich wirklich mit unserer Schwäche zu identifizieren. Er hat alles gefühlt, was wir gefühlt haben. Und deswegen heißt es in Hebräer 4, dass Jesus ein so schöner, hoher Priester ist und dass er mit uns mitfühlen kann. Und er hat nicht gesündigt, sodass er die ganze Welt von der Sünde befreien konnte. Jeder kann frei sein, der Jesus vertraut. Und dann, Gott gab seinen Körper für dieses Sündopfer. Gottes Sohn gab seinen Körper für dieses Sündopfer, damit Gott ein für alle Mal die Schuld und die Macht der Sünde verurteilen konnte. Ein für alle Mal, da haben wir es nochmal. Er hat unsere Schuld verurteilt, aber auch die Macht der Sünde. Die Sünde hat nicht mehr die Macht. Die Sünde ist nicht mehr an der Macht. Jesus wurde zum Opfer und besiegte die Sünde, um die Macht der Sünde aus unserem Leben zu nehmen. Nicht nur, um unsere Sünden zu vergeben, sondern um diese Macht der Sünde rauszunehmen. Und Jesus rief, es ist vollbracht. Und damit meinte er, dass durch sein Opfer die Macht der Sünde gebrochen ist. Und da sagt er wieder, wir sollen gar nicht mit eigener Kraft gegen die Sünde kämpfen, sondern wir sollen auf das Kreuz schauen und den Sieg für uns in Anspruch nehmen. Im Kreuz ist der Sieg. Und so können wir wirklich proklamieren, unsere sündhafte Natur, unsere sündhaften Gewohnheiten wurden am Kreuz zerstört. Das Ding ist nur, dass wir manchmal eigentlich erst den Sieg wollen. Erst wollen wir sehen, oh, wir haben es überwunden und dann glauben wir, dass Jesus das getan hat. Aber es geht eigentlich andersrum. Erst glauben, sich auf die Wahrheit stellen und dann folgen die Resultate. Dann kommt es in Existenz und dann erleben wir es. Nein, das ist unser Fehler, dass wir sagen, ich bete jetzt und dann muss das geschehen und dann glaube ich. Aber der Gerechte wird aus Glauben leben, hatten wir das letzte Mal auch. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt gehen wir auf Vers 4. So kann nun jede gerechte Forderung des Gesetzes durch den Gesalbten erfüllt werden, der sein Leben in uns lebt. Und wir sind frei, nicht nach unserem Fleisch, sondern durch die dynamische Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Hier wird es noch einmal gesagt, alle Forderungen, die Gott an uns stellt, werden durch Jesus erfüllt. Er lebt in uns und durch ihn können wir die Forderungen auch erfüllen. Nicht nur, dass Jesus es erfüllt hat, sondern er lebt sein Leben in uns und wir können seine Forderungen erfüllen. Das klingt jetzt wieder so komisch nach Gesetz, ne? Aber das ist nicht mehr dieses Gesetz, du musst tun, sondern wenn wir wählen, nach dem Geist zu leben, dann können wir es tun. Wir sind nicht gezwungen, jetzt so leben zu müssen, aber wir können es wählen. Wir können uns dieser dynamischen Kraft des Geistes wirklich hingeben und dann können wir ein Leben führen, wie es Gott wirklich gefällt. Und die Frage ist, Jetzt können wir das Gesetz erfüllen. Was ist denn das Gesetz im Neuen Testament? Gibt es da noch ein Gesetz? Was ist das Gesetz im Neuen Testament? Das sind ja nicht die 600, wie viele Regeln im Alten Testament? 2. Das Gesetz ist eigentlich, oder die Anforderung Gottes, die er an uns stellt, ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Römer 13, Vers 8 drückt es gut aus. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Also die Erwartung Gottes steht schon an unser Leben. Wir können uns entscheiden, aber Gott möchte, dass wir lieben. Und wenn wir lieben, dann tun wir niemandem etwas Böses. Dann neiden wir nicht. Dann sind wir freundlich, dann sind wir selbstlos. Und Vers 10 in Römer 13 sagt es noch einmal, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und so hat uns Jesus wirklich befreit, ein für alle Mal, nicht nach unserem Fleisch, nach der sündhaften Natur zu leben, sondern durch die dynamische Kraft des Heiligen Geistes. Jeder ist frei, der es möchte, der sich auf diese Wahrheit stellt. Und das hat alles Jesus am Kreuz getan. Und so rühmen wir uns wirklich des Kreuzes und besonders auch der Auferstehung. Und du könntest mal meinen, es ist zu Ende, aber ich habe noch einen Gedanken. Ich habe noch einen Gedanken, der mich auch länger schon bewegt hat. Es stellt sich wirklich die Frage, warum hat denn Gott das alles gemacht? Warum hat er Menschen geschaffen? Warum hat er sie dann viele tausend Jahre mit dem Gesetz versucht, irgendwie in die Reihe zu kriegen? Warum hat er dann Jesus geschickt? Warum musste Jesus das alles ertragen? Klar, er hat den Vater gezeigt, wir sollten da viel verstehen. Aber warum hat er das denn wirklich gemacht? Wollte Gott, dass wir ihn erkennen und ihn dann anbeten und loben und preisen? War er auf unseren Lob aus? Ich meine, das gefällt Gott, keine Frage, aber braucht er das? Er, der den ganzen Himmel hat, die Engel, so viele himmlische Wesen, er ist nicht auf unser Lob angewiesen. Braucht es, dass wir ihn lieben? Wenn Gott selber Liebe ist, dann muss er nicht von anderen Liebe nehmen. Braucht er auch nicht. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat er das mit Jesus und dem Heiligen Geist so entschieden? Er wollte es so. Warum wollte er das denn so? Weißt du, weil Gott Liebe ist. Und weil er so in Liebe steht und Liebe ist, suchte er, reicht es ihm nicht aus, den Heiligen Geist und Jesus zu lieben. Es reichte ihm nicht aus. Und deswegen hat er Menschen gemacht, um einfach noch mehr gegenüber zu haben, in die er seine Liebe hineingeben kann, die er seine Liebe hineingießen kann, weil er Liebe ist und weil er gar nicht anders kann, als zu lieben. Genau, und da kam nämlich dann das Problem. Wir sollen ja heilig sein wie Gott und wir sollen, und durch die Sünde ist ja diese Trennung zwischen Gott und uns und er konnte gar nicht seine Liebe uns so geben, wie er das so auf dem Herzen hatte, wie er sich das so gedacht und beschlossen hatte. Die Sünde war dazwischen und er hatte das Dilemma, er hatte das Problem, er wollte uns lieben, aber die Liebe kam nicht an. Die Liebe kam nicht an, ging ja gar nicht. Und er hat sich dann einen Weg überlegt, was es braucht, damit wir seine Liebe empfangen können. Und wonach er sich sehnt, ist wirklich, dass wir seine Liebe annehmen. Ostern, Jesu Tod und Auferstehung. Gott hat da nicht unser Problem gelöst, sondern er hat sein eigenes gelöst. Ich meine, klar hatten wir auch das Problem, aber im Grunde genommen war es sein Problem. Er wollte uns lieben. Er wollte uns seine Liebe schenken. Gott sagt, ich habe all diese Kinder, die ich lieben möchte, Zeit mit ihnen verbringen möchte, aber ich kann nicht wegen der Sünde, dem Tod und mit all dem, was da zusammenhängt. Und deswegen löste Gott das Problem, indem Jesus für uns zur Gerechtigkeit wurde. Und nun kann Gott uns lieben. Nun kann er uns genießen. Und wie wir uns freuen, wenn unsere kleinen Kinder oder unsere Enkelkinder auf uns zustürmen und Mama oder Oma oder so rufen und in unsere Arme laufen. So freut sich Gott, wenn wir zu ihm laufen. Wenn wir einfach seine Liebe annehmen, sie genießen, mit ihm zusammen sind und sagen, Papa, es ist schön, es ist so schön, es tut mir so gut, ich bin so gern mit dir zusammen. Und das hat Gott wirklich durch Jesu Tod und Auferstehung am Kreuz gelöst, dass das jetzt möglich ist. Und dafür bin ich noch mehr dankbar. Ja, und so danke ich einfach zum Schluss noch dem Herrn Jesus. Nein, Vater, ich danke dir für deine übergroße Liebe, die wir gar noch nicht so richtig erfassen können, weil unsere Herzen da irgendwo nicht weit genug sind, vielleicht auch einfach nicht groß genug. Danke, dass du uns mit so einer großen, unermesslichen, starken Liebe liebst, dass du es nicht aushalten konntest, ohne uns zu sein, und dass du nichts gescheut hast, um es zu geben, um uns zu gewinnen. Ich danke dir, dass du Jesus gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du willig warst, diese Liebe des Vaters wirklich wirksam werden zu lassen, weil du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Jesus, ich danke dir dafür. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns da die Offenbarung drüber gegeben hast, wer Gott ist, wer Jesus ist, und dass wir das annehmen konnten. Dank dir, Heiliger Geist, dass du uns in diese Erkenntnis und in die Beziehung zum Vater geführt hast. Ich danke dir dafür. Und so weise ich jede Lüge zurück, die sagt, du bist doch nicht gut genug. Da hängt doch noch so viel Sünde an dir. Du hast noch so viele schlechte Gewohnheiten. Ich weise jede Lüge zurück, die sagt, du bist nicht gut genug und es reicht nicht aus und der Herr kann dich doch nicht so lieben, wie er es eigentlich möchte. Du bist nicht gut genug. Ich weise die jetzt zurück und ich sage, the case is closed. Der Fall ist geschlossen. Gott hat selber das Urteil gesprochen und es wird nicht wieder eröffnet. Jesus, ich danke dir, dass du ein für alle Mal am Kreuz wirklich für die Sünden bezahlt hast und du uns freigesetzt hast. So danke ich dir. Und so danke ich dir, dass wir diesen Tag, dass wir diese Woche, dass wir unser Leben mit dir einfach genießen dürfen. Und wir wollen deine Liebe spüren, erleben und darin uns einfach bewegen. Danke, dass das möglich ist und dass du uns das schenkst. Und so segne ich uns mit besonderen Liebesbegegnungen mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Ich segne uns, dass wir seine Liebe mehr wahrnehmen können und uns noch mehr darin wohlfühlen können. Und dass diese Liebe uns immer mehr von unseren eigenen Ängsten und Sorgen freisetzt. Ich segne uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.